Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Herzlich willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. In den 70er Jahren produzierte Franz Otto Krüger für den RIAS die Reihe Aus dem Komiker Himmel grüßen. Dabei nahm der 1917 geborene und 1988 verstorbene Krüger Bezug auf Kollegen, mit denen er als Schauspieler oder Confrancier die Bühne geteilt hat. Wir wiederholen heute eine Sendung vom 31. Dezember 1974. Zu Wort kommen unter anderem Claire Waldorf, Grete Weiser, Hans Moser und Karl Valentin. Viel Vergnügen.
Also denken Sie bloß mal an, ich bin heute Morgen erst um 6 Uhr nach Hause gekommen. Da sagte ich mir in meinem jugendlichen Leichtsinn, was sollst du dich jetzt ins Bett legen? Ich setze mich also in meinen Schaukelstuhl und schaukle und grüble, grüble und schaukle. Denke so an die Vorkommnisse des Lebens. Da geht auf einmal die Tür auf und ein alter Mann, dessen 5 bis 6 Haare sich auf der Stirn melancholisch zu einer Locke vereinigt hatten, der tritt in mein Zimmer und stellt sich mir mit den Worten vor, verzeihen Sie, wenn ich störe, mein Name ist Petrus. Ich sage, sehr angenehm, Thielscher. Sie sind tot. Ich sage, nun lassen Sie die Witze, ich bin nicht tot, ich bin noch sehr frisch und sehr lebendig, ich habe überhaupt gar keine Lust zu sterben. Also, Sie sind tot. Ich sage, ist denn das so eilig? Können Sie die Sachen nicht noch eine Weile rausschieben? Nein, sagt er, Sie sind tot. Also schön, wie Sie wünschen. Naja, was soll ich mich mit dem Mann rumstreiten? Auf einmal gab es einen furchtbaren Knall, bum, bum, natürlich viel lauter. Und ehe wir uns versehen, stehen wir oben an der geöffneten Himmelspforte. Bitte sehr, sagt Petrus. Ich sage, bitte sehr, nach ihm. Na ja, man hat Lebensart, nicht wahr? Man weiß, was sich schickt. Nun kamen wir in den Vorhof. Da waren lauter Engel drin. Engel, lange, hagere, schmale, dicke, alle mit Flügeln. Da sagte Petrus zu dem Ersten, der da stand, holen Sie mal ein paar Flügel für Thielscher. Also der Engel zittert nun los, bringt mal die Dinger an, Petrus macht mal die Flügel an, stellt mich zu den anderen in einer Reihe und sagt, so, jetzt sind Sie Flügelmann. Was soll ich Ihnen sagen, wie ich so in Gedanken versunken da oben rumfliehe, da tippt mir auf einmal jemand auf den linken Flügel. Ich drehe mich naturgemäß um, steht ein alter Herr da und sagt, gestatten Sie, dass ich mich Ihnen vorstelle, mein Name ist Adam. Ich sage, Adam, Adam, das ist ja ein merkwürdig bekannter Name. Sind Sie vielleicht der Adam Friedrich und Leipziger Straßenecke? Da kriegen Sie ja noch 100 Mark von mir. Nein, sagt er, ich bin der erste Mensch. So, so. Das war also der erste Mensch, den ich da oben traf. Ich sage, hören Sie mal, Adam, das ist ja großartig, dass ich Sie persönlich kennenlerne. Habe ja schon immer mal das Vergnügen haben wollen, aber wie kommt man zu der Ehre? Sie treiben sich wohl auch schon eine ganze Weile hier oben rum. Ach ja, sagt er, die Jahre, die läppern sich zusammen. Ich gehe jetzt ins 5691. Unberufen. Na, hören Sie mal, sage ich, so jung kommen wir ja nie wieder zusammen. Erzählen Sie mir doch mal die Sache von der Schöpfung. Wie war denn das eigentlich? Gott, sagt er, was soll ich Ihnen da erzählen? Die Geschichte kennen Sie doch. Ich sage, na ja, man kennt's, aber man hört's gerne mal von einem, der es mitgemacht hat. Na, so schön, sagt er. Ich werde Ihnen die Chose erzählen. Nun passen Sie mal auf. Also, es waren Jahre 1, am 6. Januar, an einem Freitag, da wurde ich geboren. Ich sage, Adam, das ist Schwindel. Sie waren ein gebildeter Mensch, sagen wir, ein gemachter Mann. Na ja, sagt er, wie Sie das auffassen. Ich sage, na, wie geht's denn Ihrer Familie? Was macht denn die Gattin, die Teure? Ach, sagt er, fragen Sie nicht, Sie wissen doch, was ich mit der Frau damals für Ärger gehabt habe, wie die mit den Äpfeln ankam. Ich sagte gleich, ich danke für Obst. Na, und wie geht's den Kindern, frage ich weiter, was macht der Kain, der Abel? Apropos, wie sind Sie denn eigentlich auf den ausgefallenen Namen Kain gekommen? Na, sehr einfach, sagt er, weil wir noch keinen hatten. Übrigens, der Kain ist derselbe Totschläger geblieben. In dem Augenblick trat Abel ein, der sah auch wirklich noch recht niedergeschlagen aus. Ich sage, hören Sie mal, wer ist denn noch von Bekannten hier? Wo wohnt denn Moses? Schreit er, Abel, hol mal das Adressbuch. Also der Abel turnt nur los, bringt das Adressbuch und wir blättern drin rum. Mies, Moos, Moses. Gesetzgeber und Fremdenführer durch die Wüste. Jüdenstraße 27. Er sagt, Sie können nicht fehlen, steht eine Laubhütte vor der Türe. Ich kam auch glücklich hin, Moses war zu Hause, sein Freund Josef war bei ihm. Große Vorstellung, Herr Moses, Josef, Thielscher. Sehr angenehm. Nun fragt mich Moses, hält man denn meine Gesetze? Ich sage nicht eins. Jetzt sehe ich den Josef so in einer Ecke kauern. Ich denke, du wirst anstandshalber ein paar Worte an den Mann richten. Ich sage also, Josef, alter Schwadronskollege, wie geht's Ihnen denn? Was macht denn die Potifarm? Ach, sagt er, fragen Sie nicht, ich habe meinen Mantel noch nicht. Nun höre ich auf einmal so ein bekanntes Gebimmel. Ich sage, was ist denn das? Ach, sagt er, das ist in der Milchstraße. Ich sage, ist denn Bolle auch tot? Nein, nein, das hat mit Bolle gar nichts zu tun. Das ist eine große Probe, die leitet hier Mozart mit Originalkräften. Bei diesen Worten sehe ich aus dem Fenster, falle aus den Wolken direkt in mein Zimmer, liege auf dem Teppich, wache auf. Es war alles ein Traum.
Wenn ein Komiker von der Bühne des Lebens tritt, wird die Welt nicht gleich grau oder trist. Denn sein Witz ist noch da, sein Humor, der besteht. Auch wenn er selbst nicht mehr ist, dichtete vor ein paar Jahren Günther Neumann, heute selbst im Komikerhimmel. Sicher schaut er jetzt auf uns herunter und schwelgt, was er so gern tat, in Erinnerungen, mit uns gemeinsam. Der Mann mit dem schönen Traum eben, Guido Thielscher, war einer der berlinischsten Komiker der 20er Jahre und der Zeit davor. Ich erinnere mich immer noch mit Vergnügen des kleinen, rundlichen Mannes mit den lustig-listigen Äuglein. Er war die komischste Charlies Tante, die ich je gesehen habe. Noch mit 80 Jahren. Ja, Sie haben sich nicht verhört, liebe Hörer. Noch mit 80 Jahren spielte er diese Rolle so, dass das Publikum sich über diesen Wirbelwind von Komiker vor Vergnügen kringelte. Ihn löst jetzt Otto Reuter ab, der große Couplet-Humorist aus der gleichen Zeit. Unbewegten Gesichts stand er am Flügel, die Hände über dem Bäuchlein gefaltet und sang sich in die Herzen des Publikums hinein. Seine Texte sind bis auf den heutigen Tag aktuell geblieben. In 50 Jahren ist alles vorbei. Otto Reuter.
Denk stets, wenn etwas dir nicht gefällt, es währt nicht ewig auf dieser Welt. Der kleinste Ärger, die größte Qual, sind nicht von Dauer, sie enden mal. Drum sei dein Trost, was immer es sei, in 50 Jahren ist alles vorbei. Und ist alles teuer, dann murre nicht. Und holt man die Steuer, dann knurre nicht. Und nimmt man die alles, dann klage nicht. Und kriegst du den alles, verzage nicht. Nur der, der nichts hat, ist glücklich und frei. Und in 50 Jahren ist alles vorbei. Und geh zu einem anderen dein Mägdelein, dann schicke noch das Reisegeld hinterdrein. Und bist du traurig, denk in der Pein, wie traurig wird bald der andere sein. Die macht es mit ihr, die bleibt nicht treu, und in 50 Jahren ist alles vorbei. Und siehst du eine Zeitung, dann schau nicht hin, es steht ja doch bloß was Schlechtes drin. Und schaff dir die Politik Verdruss, es kommt ja doch alles, wie es kommen muss. Heute haben wir die, morgen jene Partei, und in 50 Jahren ist alles vorbei. Und stehst du nervös an dem Telefon, und du stehst und verstehst da nicht einen Ton, oder gehst zum Zahnarzt, wenn er dich greift, und dich mit dem Zahn durch das Zimmer schleift, und er zieht und bricht alles in zwei, ja, in 50 Jahren ist alles vorbei. Und platzt dir ein Knopf am Hemd zumeist, und hast du ein Schuhband, das stets zerreißt, und hast eine Zigarre, du die nicht ziehst, und hast du ein Streichholz, das gar nicht glüht. Nimm noch eine Schachtel, nimm zwei oder drei, ja, in 50 Jahren ist alles vorbei. Und fälscht man dir Schokolade und Tee, und verspricht man dir echten Bohnenkaffee, und du merkst, dass der Kaffee wie Schauder war, eine bohnenlose Gemeinheit war, dann schließ die Augen und sauf den Brei, ja, in 50 Jahren ist alles vorbei. Und sitzt in der Bahn, du ganz eingezwängt, und dir wird noch eine Frau auf den Schoß gedrängt, und die hat noch eine Schachtel auf ihrem Schoß, und du wirst die beiden Schachteln nicht los, und die Füße werden dir schwer wie Blei, ja, in 50 Jahren ist alles vorbei. Und bist du ein Ehemann und kommst nach Haus, halb drei in der Nacht und schimpft dich aus, dann schmeiß dich ins Bett und sag verzeih, wär zu Hause geblieben, wär so halb drei. Und kehr den Rücken und denk, du schrei, ja, in 50 Jahren ist alles vorbei. Und fürchte dich nie, ist der Tod auch nah. Je mehr du ihn fürchtest, umso eher ist er da. Vorm Tode sich fürchten hat keinen Zweck. Man erlebt ihn ja nicht, wenn er kommt, ist man weg. und schließlich kommen wir all an die Reihe. Und in 50 Jahren ist alles vorbei. Rum, hast du noch Wein, dann trink ihn aus. Und hast du ein Mädel, dann bring's nach Haus. Und freu dich hier unten beim Ehrenlicht. Wie unten ist, weißt du, wie oben nicht. Nur einmal blüht im Jahre der Mai. Und in 50 Jahren ist alles vorbei. Du rissst sie, dann ist es vorbei.
Das war Otto Reuter. Er wird von Claire Waldorf abgelöst, und zwar von der noch jungen Claire, wie Sie gleich unschwer heraushören werden. Emilie vom Kurfürstendamm. Claire Waldorf.
Ich muss so um 5:30 schon aufstehen. Ich muss auf der Leiter draufstehen, wenn gestern Regen war. Aber ich tu alles gern. Ich putz die Hosen vom jungen Herrn, wenn er irgendwo im Dreck hier liegen war. Und dann muss ich beim Kaufmann borgen. Und dann geht's schon wieder los vor morgen. Ich arbeite immer Feste und abends haben wir Gäste. Und die bring ich dann um 12 Uhr runter. Und dann geh ich schlafen, wenn bei uns schon lange alles ruht. Und dann bin ich wieder um 5 Uhr munter. Aber ich hab's ja gut. Ich bringe sie auf eine Stelle, hat die Krabutschke zu mir gesagt. Das ist ein Haus, wo sie auf alle Fälle, hat die Krabutschke zu mir gesagt. Ein angenehmes Liebchen, Emilie, hat die Krabutschke zu mir gesagt. Denn ist eine feine und eine vornehme Familie, hat die Krabutschke zu mir gesagt. Und wenn ich dann müd bin, dann möchte ich gern duseln. Aber manchmal, da packt mir der Juseln, wenn dann die Türe kratzt. Und ich denk, das ist ein Geist vom toten Onkel. Doch ist es meist unser junger Herr, weil er so gerne schmatzt. Manchmal ist es auch der Olle selber, der wird jetzt alle Tage gelb und gelber. Der hat ja dann eine Jelle, ja mir wollen sie alle. Neulich ist so ja die Tochter da gewesen, was so ein feines, gebildetes Fräulein manchmal tut. Die hat mir was Schweinisches vorgelesen, aber ich hab's ja gut. Ich bringe sie auf eine Stelle, hat die Krabutschke zu mir gesagt. Das ist ein Haus, wo sie auf alle Fälle, hat die Krabutschke zu mir gesagt. Ein angenehmes Liebchen, Emilie, hat die Krabutschke zu mir gesagt. Das ist eine feine und eine vornehme Familie, hat die Krabutschke zu mir gesagt. Und wöchentlich einmal, doch manchmal auch früher, da kommt der Gerichtsvollzieher und klebt bei uns was drauf. Unser Herr, der weiß Bescheid, der sagt, na schön, Offenbarungseid. Aber mir riecht sowas nicht ein bisschen auf. Manchmal muss ich auch auf das Gericht mit, denn das sagt, da wäre auch meine Pflicht mit. Ich hab da was beschworen, ja sonst hätten wir verloren. Und die Frau sagt, wenn die nächste Reichstagswahl ist, soll ich ihr fragen, sie sagt mir gerne, was man tut. Und ich mach's auch, weil mir das egal ist, denn ich hab's ja gut. Ich bringe sie auf eine Stelle, hat die Krabutschke zu mir gesagt. Das ist ein Haus, wo sie auf alle Fälle, hat die Krabutschke zu mir gesagt. Ein angenehmes Leben für eine Emilie, hat die Krabutschke zu mir gesagt. Das ist eine feine und eine vornehme Familie, hat die Krabutschke zu mir gesagt.
Tja, das waren noch Zeiten, als die Dienstmädchen, in Berlin damals liebevoll Dienstbolzen genannt, noch sangen, aber ich hab's ja gut. Heute bekommt man gar keine erst. Und nun begeben wir uns ins Theater, aber in die geheiligten Gefilde hinter der Bühne und beobachten zwei Schauspieler, die sich für ihren Auftritt in Goethes Faust vorbereiten. Wilhelm Bendo und Paul Morgan.
Hallo, wo sind die Bühne?
Bitte mein Puder nicht.
Furchtbar. Na sowas, Herrgott, ist das ein Krach heute. Man wird ja ganz nervös. Ist der Morgan noch nicht da? 7:50 und der Kerl ist noch nicht im Theater. Das ist ja doll.
Guten Abend allerseits.
Ach, na endlich. Ich an Ihrer Stelle wäre überhaupt nicht gekommen.
Das hätten Sie getan, lieber Kollege. Ich bin aber ein pflichteifriger Künstler. Ich habe versprochen zu kommen und da bin ich.
Ich verstehe immer Künstler. Ein Schmierenkomödiant sind Sie. In letzter Minute in die Garderobe kommen. Na sowas.
Ich, ein Schmierenkomödiant? Vergessen Sie nicht, dass ich noch stets den Vogel abgeschossen habe.
So, den haben Sie abgeschossen? Ich habe das dumpfe Gefühl, den Vogel haben Sie noch immer.
Ach was, ich will mich ja nicht weiter aufregen mit Ihnen. Ich fühle mich ohnehin heute gar nicht wohl.
Ja?
Wenn mir heute einer sagte, Herr Morgan, Sie sind tot, ich würde mich keine Minute darüber wundern.
Na,
aber Kopf hoch. Ich spiele heute den Mephisto.
Ja, ja, ja. Die Rolle hat Ihnen der olle Goethe direkt auf den Leib geschrieben.
Nicht wahr?
Den Mephisto nennt er ja die Spottgeburt aus Dreck und Feuer.
Na und?
Nur das Feuer kommt bei Ihnen nicht ganz raus.
Lassen Sie mich zufrieden, ja? Friseur, meine Satansperücke. Na du, oh Herr, dich einmal wieder nahst und fragst, wie alles sich bei uns befinde.
Ah, jetzt ist es zu spät zum Rollenlernen. Das hätten Sie früher machen sollen.
Ja, ja, Sie haben's nötig. Schon in der lächerlich kleinen Rolle des Schülers bleiben Sie bei jedem Satz dreimal stecken.
Ich? Na, das ist ja die Höhe.
Ja, Sie.
Mir spielt keiner die Rolle nach. Allein, wie ich bloß aussehe, zum Küssen.
Jo.
Eine Zeitung schrieb, dieser Schüler war ein Meister.
Ja, aber ein alter Meister.
Oh.
Sie müssen überhaupt endlich mal aufhören, junge Leute zu spielen. Sie sind kein guter Schauspieler, Sie sind kein guter Sänger, Sie sind nur ein guter 40er.
Jeder kann nicht mit 40 so ein Rotzjunge bleiben wie Sie.
Ach was. Von Sonn und Welten weiß ich nichts zu sagen. Ich sehe nur, wie sich die Menschen plagen. Der kleine Gott der Welt.
Warten Sie doch mit Ihren Zitaten, bis der Vorhang aufgegangen ist.
Wenn ich Sie neben mir sehe, fällt mir ein anderes Goethe-Zitat ein. Das aus Götz von Berlichingen.
Pfui, nein. Jetzt werden Sie wieder ordinär.
Ja, ich meine, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten.
Ach so, das...
Herr Morgan, letztes Zeichen, der Prolog im Himmel fängt an.
Ja, ich komme schon. Garderobier, um Gottes Willen, mein Trikot ist geplatzt.
Kein Wunder, Sie werden ja täglich dicker. Mit der Plauze wagen Sie sich an den Mephisto ran, Sie Bauchkomiker. Ruhig.
Die Sonne tönt nach alter Weise.
Raphael persönlich.
Ja, ich bitte nur den Raphael. Herr Meier, was?
Erzengel, wen
hier?
Ah, schön.
Bums, mein lieber Gott.
Ja, ich kann es doch nicht ändern, wenn es runterfällt. Lieber Gott noch mal.
Unbegreiflich hohen
Schön.
Sind herrlich, hier am Ehren.
Eine Sicherheitsnadel, ein Königreich für eine Sicherheitsnadel.
Aber nicht rumdrehen auf der Bühne, sonst kriegen die drei Erzengel einen Lachkram.
Na, morgen höchste Zeit auf die Bühne.
Ja, ich komm ja schon,
Gehen Sie ruf, Goethe dreht sich gerade im Grabe um. Aber nicht stecken bleiben, Morgan.
Nein, unberufen, toi, toi, toi.
Nach Wien, wo zwei Komiker erst das Theater und dann das Kinopublikum eroberten. Hans Moser und Richard Romanowski. Einer der ewig raunzende, nuschelnde, mit der Welt unzufriedene, der andere, immer beleidigte Leberwurst, stets gekränkt und das urkomisch. Sie erleben die beiden im Schlafwagenabteil. Hans Moser und Richard Romanowski.
Sagen Sie, Meierhofer, wie lange werden Sie da noch herumwurschteln?
Ich muss ja doch meinen Anzug anständig behandeln. Kann man ja nicht jede Woche einen neuen kaufen, nicht? Aber bitte, Sie brauchen doch auf mich gar nicht zu warten. Gehen Sie ruhig schlafen.
Und wer steht die Leiter weg, wenn Sie oben sind? Oder können Sie vielleicht ohne Leiter hinaufklettern?
Ich brauche ja gar nicht hinaufzuklettern. Ich schlafe ja unten.
Das ist ein Irrtum Ihrerseits, mache ich Sie darauf aufmerksam.
Das glaube ich nicht. Kann ja nichts dafür, dass die Schlafwagengesellschaft mich unten platziert hat. Bitte? Ich habe Bett Nummer 8.
Sie können doch von mir nicht erwarten, dass ich mich da hinaufschwinge.
Brauchen Sie ja gar nicht hinaufzuschwingen. Dazu haben wir ja die Leiter da.
Ich lehne es ab, mich mit Ihnen herumzustreiten, Herr Meierhofer.
Wäre ja auch ganz zwecklos. Basina, was machen Sie denn da?
Ich stelle Sie vor eine vollendete Tatsache.
Na bitte, das gibt's ja, das können Sie mit mir doch nicht machen, nicht wahr? Schließlich bin ich doch Ihr Privat.
Ich bitte, reden Sie nicht zu viel und schauen Sie, dass Sie endlich hinaufkommen.
So habe ich noch nicht erlebt, immer diese Unterdrückung.
Warum machen Sie es wieder nicht?
Wenn ich sehen kann, bin ja kein Nachtvogel, bin ja kein Uhu, der in Finstern in sein Nest hinaufflattern kann. Ich will hier mit dieser.
Sonst, was machen Sie denn da eigentlich?
Man wird doch noch einen Imbiss nehmen dürfen, glaube ich.
Da können Sie das nicht so veranstalten, dass mir die Pressung nicht da herunterfallen.
Das kann ich nicht. Sie haben ja gleich gesagt, lassen Sie mich unten liegen. Heraufgeflogen werden die Pressung nicht.
Was ist es jetzt wieder?
Ach, ein Zahnstocher.
Es ist zum Auswachsen.
Mir ist lieber, Sie wachsen aus, als wie ich Zahn mit.
Meierhofer.
Ja. Was ist denn?
Können Sie schlafen?
Ja, natürlich kann ich schlafen, wenn man mich lässt. Haben Sie mich ununterbrochen aufgeweckt? So gut habe ich geschlafen. Jetzt bin ich wieder munter wie ein Fisch.
Umso besser. Haben Sie das Soufflierbuch bei sich? Hm? Ob Sie das Soufflierbuch bei sich haben?
Was, in der Nacht? Da kann ich sehen, ich gehe mit dem Soufflierbuch ins Bett. Bitte meine Nacht soll nicht ununterbrochen zu stören. Ich will hier mal meine Ruhe haben. Und ich kann jetzt nicht soufflieren.
Warum nicht?
Ich kann nicht von oben hinunter soufflieren, das bin ich nicht gewöhnt, weil ich kann ja von unten hinauf soufflieren. Wenn Sie mich unten liegen lassen, das ist ganz einfach. Nicht.
Sie brauchen mir ja nur zu soufflieren, falls ich hängen bleiben sollte.
Von jedem kleinsten Schauspieler verlangt man, dass er seine Rollen lernt. Ich glaube, da kann man es vom Direktor erst recht verlangen.
Wie reden denn Sie mit mir?
Ich will auch mein Privatleben haben, wenigstens im Bett.
Was erlauben Sie sich denn? Sie sind entlassen.
Was bin ich?
Entlassen sind Sie.
Bitte, da kann ich ja gleich aussteigen.
Ja, von mir aus können Sie aussteigen.
Bei einem 90-Kilometer-Tempo?
Das können Sie machen, wie es Ihnen beliebt.
Wer wird denn in Köln die Rollen souffrieren?
Ich brauche keinen Souffleur. Ja. Aber mit Rücksicht auf die anderen erlaube ich Ihnen, das Gastspiel in Köln noch mitzumachen. Ihre Entlassung tritt erst 4 Wochen später in Kraft. Jetzt gute Nacht.
Ja, wenn Sie glauben, dass ich... Bitte, nachdem ich entlassen bin, brauche ich, können Sie von mir nicht erwarten, dass ich mit Ihnen überhaupt dieselbe Luft atme. Das können Sie nicht erwarten.
Wumm! Jetzt haben Sie mal erlebt, wie ein Direktor mit seinem Schauspieler umgeht. Wenigstens im Schlafwagen. Richard Romanowski und Hans Moser hatten ihre große Zeit in den 30er und 40er Jahren. Zum Totlachen war diese Zeit sonst zwar nicht, aber billiger. In jeder Beziehung. 1932 sah ich im Metropoltheater in der Behrenstraße, heute in Ost-Berlin, eine junge Komikerin in der Hosenrolle des Sekundaners Emil Thülecke in der Altberliner Posse Küritz-Pyritz. Sie hieß Grete Weiser. Jetzt besingt sie Emil. Zwar nicht diesen, aber einen anderen Emil. Emils Hände. Grete Weiser.
Det sind nur schon 2 Monate oder 3 her, seit ich dem Emil sagte, nu, hör auf. Ich wusste stets, dass der nicht richtig treu wär. Doch was mir störte, war allein sein Suff. Drum hab ich ihm den Laufpass nu gegeben. Doch, das Luder war schon knille, früh um 10. Und nu schwirr ich alleine durch das Leben. Und denke manchmal bloß, ach, es war doch schön. Ich kann den Emil seine Hände nicht vergessen. Das waren Dinger, das waren Dinger. Mit einer Hand, da konnte der 5 Beefsticks fressen. Ja, so mit 2 Finger, so mit 2 Finger. Und hat da mal mit mir getanzt, also so richtig frech. Ach, dem war ich weg, Jans Rene weg. Wenn wir mal auf den Jartengrundstück weilten, dann nahm er mir meist herzhaft auf. Schoß. Und wenn wir uns die 5 Radieschen teilten und machten Erntefest, ach, den jinket los. Denn warf der mit die großen Kessenpfoten mir ein Radieschen oben in de Brust. Also, den hab ich mir det sofort verboten und hab doch immer Lachen bei je muss. Also, nee, ich kann den Emil seine Hände nicht vergessen. Das waren Dinger, no, ungefähr so ne Dinger. Mit einer Hand konnte er bei mir die Taille messen. Ach, was hieß denn Hand hier? So mit 2 Fingern. Det waren die schönsten Männerhände, die et gibt. Ach, jott war ich in die verliebt. Wenn ich nu denke, der hat nu ne andere, denn wird man manchmal ein bisschen plümerant. Und wenn ich sonntags nu alleine wandre, denn spür ich plötzlich eine Männerhand. Nicht etwa richtig, nee, bloß in Gedanken, wenn mir beim Spinnen so die Bilder kommen, wie mir der Emil mit die Fleischer pranken, manchmal so richtig auf den Arm genommen. Also ich kann den Emil seine Hände nicht vergessen. Det waren Dinger, Mensch, waren det Dinger. Ich habe die Erinnerung in mir reingefressen, an die fünf Finger. An die fünf Finger und geh mal jetzt zurück und knallt meine rein. Denn würd ich wieder glücklich sein.
Ludwig Manfred Lommel, dessen Paul und Pauline Neugebauer der Sonnabendabendspaß einer ganzen Rundfunkhörergeneration waren, Ärger mit dem Finanzamt. Ludwig Manfred Lommel.
Also, auf in den Kampf, Torero, auf ins Finanzamt. Du meinst wohl Caro? Ja, Caro, Caro, den Hund, ja. Komm, mein Caro, den nehme ich mit zu meiner Unterstützung, nicht wahr, mein lieber Caro?
Und richtig auftrumpfen, Paul, nicht gefallen lassen von den Leuten.
Nee, nee, nur du weißt ja Bescheid, ich bin ja mutig.
Wenn sie Vermögensteuer wollen, sagst du Vermögen, ja. Wir Vermögen aber nicht mehr zu zahlen.
Das ist sehr gut sogar, sehr gut, ja.
Wenn sie Kopfsteuer verlangen, sagst du, dein Dad ist sowieso nicht mehr wert.
Nur das ist ein bisschen übertrieben, du.
Wollen sie Kirchensteuer, sagst du, bist synagogisch, du wirst schon mal eine Ausrede finden.
Ja, ja, lass mal, ich weiß schon Bescheid, mir brauchst du keine Vorschriften machen.
Man muss dir ja alles vorkauen, sonst bist du ja zu feige.
Ich zu feige? Na, dann pass mal auf, du, ich gehe aber gleich hier rein und zu unserem Dezernierer und da werde ich dem schon was erzählen.
Immer richtig auftrumpfen, Herr, wer bin ich?
Ja doch, bloß nicht so laut, die Leute können doch das hören hier drin.
Ich sag ja, du bist ein Feigling. Wenn sie von dir Bürgersteuer verlangen, da sagst du, du bist ein ganz gewöhnlicher Power.
Für alles eine Ausrede, ja, ja. Und wenn sie es nicht glauben?
Na, da wirst du pampig und schimpfst eben drauf los.
Und wenn sie mich rausschmeißen?
Ach, die sind froh, dass du da bist, die wollen doch dein Geld haben. Und wenn einer frech wird, da lässt er einfach einen Hund los, dass einen Hosenboden aufreißen. Geld, Caro?
Na, da sei nur still jetzt, ja. Wenn die Leute das hören, ist das so peinlich.
Ich sag's dir, du bist ein Feigling. Dass du mir keinen Pfennig bezahlst, Paul.
Nein, ich bewillige nicht normal. Ich denke ja gar nicht an.
Herein.
Moin. Komm, Caro, komm hier rein, komm.
Eigentlich dürfen Sie mit dem Hund hier nicht herein.
Nee, eigentlich nicht.
Was?
Wie?
Na also.
Na selbe.
Was wollen Sie denn hier?
Wer?
Na Sie.
Ach, ich.
Na wer denn sonst?
Ah, ich dachte, Sie meinen vielleicht mich.
Ja, natürlich Sie.
Sie konnten ja auch meinen Hund meinen, Caro.
Wer ist denn das?
Nur hier, mein Hund.
Verrückt.
Was?
Verrückt.
Kennen Sie zu wenig, Herr Prokurist.
Und was wollen Sie hier?
Mein Herz und mein Portemonnaie erleichtern.
Da sind Sie an der richtigen Stelle.
Ich sage Ihnen gleich offen und ehrlich mein letztes Jahreseinkommen, damit es schneller geht, Herr Detektiv.
Na und das ist?
4.000 Mark und 10 Pfennige.
4.000 Mark und 10 Pfennige?
Ja, Herr Kultusminister.
Wie kommen Sie ausgerechnet auf die Runden 4.000 Mark und noch dazu 10 Pfennige?
Ja, wir sind eben ehrlich auf dem Lande.
Na, wir werden ja mal sehen.
Ei, wei.
Also, da haben Sie zunächst Einkommensteuer zu zahlen, nicht wahr?
Ja.
Dann die Kirchensteuer?
Natürlich.
Da fehlt noch die Umsatzsteuer.
Naja, es fehlt mir so manches, Herr Lehrer.
Bürgersteuer und Kopfsteuer.
Naja, gut, dass ich sitze.
Warum?
Sonst entdecken Sie noch eine neue Körpersteuer.
Körperschaftssteuer, die gibt's, nicht wahr? Die ist sehr wichtig und das haben Sie auch zu zahlen, nicht wahr?
Ja, da bin ich ja sehr beruhigt, sehr beruhigt.
Dann noch die Kapitalertragssteuer.
So, ich hatte schon Angst, es gäbe keine Steuern mehr.
Was glauben Sie denn? Da kommt doch die Vermögenssteuer.
Natürlich, natürlich. Sie werden es ja wissen, Herr Baron, nicht wahr?
Dann die Junggesellensteuer, die brauchen Sie ja nicht zu zahlen.
Nein, nein. Sie meinen, die Frau ist billiger. Ja, also Sie werden es ja wissen, natürlich.
Dann die Kanalsteuer.
Wieso Kanalsteuer? Ich trinke schon seit einem halben Jahre keinen Tropfen mehr.
Das hat damit nichts zu tun. Ne? Auch auf Sauerbrunnen müssen Sie Getränkesteuer zahlen.
Kein Wunder, wenn er sauer wird.
Lassen Sie die albernen Witze.
Na, jetzt wird's kritisch.
Richtig, Krisensteuer, die müssen Sie auch zahlen. Zusammen mit der Lohnsteuer.
Alles zusammen, das ist sehr schön, das ist alles so praktisch eingerichtet. Das regelt sich alles ja so schön automatisch.
Richtig, automatisch, Autosteuer, ja. Die müssen Sie natürlich auch zahlen.
Na ja, ja, natürlich. Aber da war doch mein seliger Vater, war besser dran.
Jawohl, Erbschaftssteuer, das ist selbstverständlich, die haben Sie doch wahrscheinlich schon gezahlt.
Ui, wei, wei, wei.
Ach, das ist alles so selbstverständlich. Wissen Sie, man muss lachen, man muss direkt lachen. Es tanzt mir schon alles vor den Augen.
Da kommt die Vergnügungssteuer in Frage.
Na, Sie sind ja ein Herzensbuschel, ein riesiger Seelsorger. Rechnen Sie schnell aus, was ich zu bezahlen habe, dass ich meiner Staatsbürgerpflicht mit Freuden nachkommen kann. Recht schnell, ich kann es gar nicht mehr erwarten.
Na, das haben wir ja gleich.
Na, das ist gut.
Also Sie sagten Einkommen 4.000 Mark.
Ja, aber und 10 Pfennige.
Naja, und 10 Pfennige.
Na, nicht uns, sondern ja.
Das macht insgesamt 5.480 Mark und 5 Pfennige.
Wie viel Pfennige?
5 Pfennige.
Ah, na, da bin ich sehr beruhigt. Aber 5.480 Mark, das ist ja mehr, als ich verdient habe. Wie ist das möglich?
Das werde ich Ihnen gleich erklären. Passen Sie auf. Ich rekapituliere. Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Kirchensteuer, Bürgersteuer, Kopfsteuer, Körperschaftssteuer, Kapitalertragsteuer, Kanalsteuer, Getränkesteuer, Krisensteuer, Lohnsteuer, Autosteuer, Erbschaftssteuer und Vergnügungssteuer. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie Ihre Angaben beschwören müssen. Und Sie wissen ja, was auf Falscheid steht.
Jawohl, die Sitzsteuer.
Ich frage Sie also nochmals, haben Sie alle Steuern angegeben? Keine Steuern verschwiegen, der neue Bauer?
Ich habe nichts verschwiegen, ich habe höchstens was hinzugefügt.
Das sollen Sie auch nicht. Gut, ich schließe das Protokoll. Was ist denn das?
Mein Hund. Was hast du denn, Caro? Ach ja, die Hundesteuer, sehen Sie, die hätte ich beinahe vergessen. Mein liebes Hundel, ich danke dir, dass du mich daran erinnert hast. Die Hundesteuer, Herr Major.
Na, mein Lieber, da haben Sie doch mal Glück gehabt.
Nur freilich, ich sag's ja immer, Glück muss der Mensch haben.
Der Herrgott schuf den Männerarm wie Eisen, dass er im Schweiß schafft ohne Rast und Ruh. Der Herrgott schuf den Männerarm wie Eisen, oh, mit dem Gläschen Glück, mit dem Gläschen Glück, schwitzt ein anderer und du kriegst nur zu. Gott schuf den Schnaps nur zur Versuchung, die Niedrigiert ihn nur dem höheren Zweck. Der Herrgott schuf den Schnaps nur zur Versuchung, doch mit dem Gläschen Glück, mit dem Gläschen Glück, spülst du einfach die Versuchung weg.
Das war Alfred Schieske, der eigentlich dem ernsten Schauspielerfach zugerechnet werden muss und doch so umwerfend komisch sein konnte wie eben in My Fair Lady, diesem Dauerrenner im Theater des Westens. Und nun kommt der Komiker und Tischler, diesen Beruf übte er nach 1945 sogar wieder aus, Karl Valentin. Ja, Valentin, nicht Valentin. Wenn einer ihn mit Herr Valentin anredete, dann wies er ihn zurecht: Wer horst Valentin? Eh horst Valentin. Sie sagen ja auch nicht Vaterland, sondern Vaterland. Er war ein solches Wahrzeichen Münchens, dass ihm die Stadt auf dem Viktualienmarkt ein Denkmal errichtet hat. Und nicht nur ihm, auch seiner ebenbürtigen Partnerin Liesel Karlstadt. Beide brennen jetzt ein Feuerwerk ab. Karl Valentin und Liesel Karlstadt.
Beide zurück hier, nicht so nahe an das Feuerwerk herangehen, sonst passiert etwas. Zurück hier, zurück.
Sie, Herr Nachbar, wann wird denn das Feuerwerk abgebrannt?
Ja, sobald es finster wird, glaube ich.
Ja, jetzt ist es eigentlich aber noch nicht recht finster.
Ja, deshalb wird es ja auch jetzt noch nicht abgebrannt.
Wenn es aber heute nicht ganz finster wird,
dann wird es jedenfalls heute auch abgebrannt werden.
Dann könnte man es doch jetzt abbrennen, denn jetzt ist doch noch nicht ganz finster.
Ja, was weiß ich nicht. Jedenfalls ist es wahrscheinlich jetzt noch zu hell. Dunkler muss es auf alle Fälle werden.
Ja, erlauben Sie noch eine Frage. Wenn es aber heute ausnahmsweise nicht ganz dunkel werden würde...
Reden Sie doch kein Mist daher. Dunkel wird es doch jeden Abend.
So, ja, wenn es, wie Sie sagen, jeden Abend dunkel wird, dann könnte man doch auch jeden Abend ein Feuerwerk abbrennen.
Ja, gewiss kennt man das, aber das hätte doch gar keinen Sinn. Dann wäre doch ein Feuerwerk was ganz Alltägliches.
Ja, dann hätte doch das auch keinen Sinn, wenn es täglich dunkel wird.
Okay, das hätte eben schon einen Sinn. Denn wenn es auf der Welt niemals dunkel werden würde, dann könnte man auch niemals ein Feuerwerk abbrennen.
Warum kennt man das nicht? Es heißt doch, alles kann man, wenn man will.
Ja, natürlich kann man das Feuerwerk auch jetzt abbrennen, aber man sieht es doch nicht, weil es doch noch zu hell ist. Begreift es denn das jetzt gar nicht?
Ja, wenn es finster ist und das Feuerwerk wird nicht abgebrannt, dann sieht man ja doch auch nichts davon.
Lassen Sie mir doch jetzt endlich einmal meine Ruhe. Das ist doch ganz klar, dass man im Finstern nichts sehen kann.
Im Feuerwerk auch nicht?
Ja, das Feuerwerk, das sieht man auch im Finstern.
Auch wenn es nicht angezündet wird?
Nein, da kann man es doch nicht sehen.
Aber wenn es hell wird, dann sieht man schon.
Mein Gott, Sie bringen mich direkt zur Verzweiflung. Wenn ein Feuerwerk nicht angezündet wird, dann sehen Sie nicht, ob es jetzt hell oder dunkel ist. Und jetzt bitte ich Sie um Himmels Willen, lassen Sie mir doch endlich einmal eine Ruhe mit Ihrer saudummen Fragerei und warten Sie doch einmal jetzt, bis dann endlich dunkel wird.
Ja, ich kann mich doch nicht bis morgen früh da herstellen und warten, bis es dunkel geworden ist.
Bis morgen in der Früh, das braucht es auch gar nicht. Bis morgen in der Früh, da wäre es ja schon lang zu spät. Denn da wird es doch schon wieder hell in der Früh.
Ja, aber wenn...
Steigt mir doch am Buckel auf.
Ja, jetzt haben Sie mich auf eine gute Idee gebracht. Von einem Buckel aus zieht das Feuerwerk viel besser. Da, jetzt muss ich spielen. Da geht's schon, sind Sie hinter
mir.
Raketen. Blau, wunderbar. Schauen Sie sich in den Farben. Ja, was ist denn das? Da schauen Sie, lauter Silber und Gold. Wunderbar.
Na, was sagen Sie jetzt, Herr Nachbar?
Ja.
Wie hat denn jetzt das Feuerwerk gefallen?
Ja, ein Feuerwerk ist halt immer was Wunderbares. Schön war es und kracht hat es oft, aber stinken tut nach einem Feuerwerk furchtbar.
Ja, ja.
Es riecht nicht alles gut, was kracht.
Das waren Münchens Originale Karl Valentin und Liesel Karlstadt. Zufällig kam ich gestern aus München. Mit mir in der gleichen Maschine flog unser herrlicher Diskjockey-Senior Ewald Wenck. Vor ihm saß eine Dame, die zwei Kinder mit hatte, und diese beiden Kinder tobten durch die Maschine, dass es nur so eine Art hatte. Ewald ist ein sehr geduldiger Mensch. Aber als es ihm zu viel wurde, tippte er der Dame vor sich auf die Schulter und sagt: Ach, Verzeihung, nähe Frau, könnten die beiden Kleinen nicht mal ein bisschen draußen spielen? Aus dem Komikerhimmel grüßt nun Paule Beckers, ein unverfälschter Sachse. Dass er der Lehrer von DDRs Spitzbart Ulbricht war, ist nur ein Gerücht. Wer den als Tramp verkleideten spiegelblanken Glatzkopf auf der Bühne sah, konnte sich über ihn erst krank und dann wieder gesund lachen. Besonders über seine Story von dem Plättblät. Das Plättbrett. Paul Beckers.
Meine Frau müssen Sie überhaupt kennen. Es war, die stand schon in der Bibel. Es war, stand drin, eine große Dürre wird kommen. Und da habe ich sie genommen. Was denken Sie, wie der die ist? Und nee, vornehm ist sie. Das muss man sagen. Die spricht alles so schön. Gibt doch so Leute, so frisiert, so. Guten Tag, wie geht's? Aha, so ein bisschen doof. Lass es. Ich komme gestern aus meinem Gesangverein, ich bin im Gesangverein, wir haben ein Lied gesungen, wir haben gesungen, an deinen Busen lass mich ruhen, 22 Mann. Ich komme nach Hause, sagt meine Frau, wo kommst du jetzt her? Die spricht hier vorne. Ich sage, ich aus dem Gesangverein. Sagt, ihr säuft doch da nur rum, wann singt ihr eigentlich? Ich sage, nachts um 12, wenn wir nach Hause gehen. Du solltest lieber arbeiten, die man gerade so, weil ich in meinem Leben überhaupt noch nicht arbeite. Da stand neulich in der Annonce in der Zeitung, also stand drin, ein Mann wird gesucht nach Bitterfeld, der Schreibmaschine schreiben kann, Englisch kann, Französisch und Stenografie. Und da bin ich nach Bitterfeld gefahren. Nun hatte der Zug Verspätung, ich komme da spät an, der Laden war zu, und war ein Knopf, habe ich mit dem Daumen drauf gedrückt, hat es oben geklingelt. Geht das Fenster auf, gucken, Kopf raus, mit dem Mann dran. Und da sagt er, was wünschen Sie? Ich sage, ich komme wegen dieser Annonce. Da sagt er, der Nacht um 12, ich sage, das war eine Verspätung. Ich sage, wenn Sie einmal sitzen, kommen Sie rauf. Bin ich hoch. Sagt er, Sie kommen wegen, ich sage, ja, können Sie Schreibmaschine schreiben? Ich sage, ich? Nee. Sagt er, kennen Sie Englisch, Französisch? Ich sage, ich? Ja, keine Ahnung. Sagt er, wie ist denn mit der Stenografie? Ich sage, mein Gott, was ist denn das nun wieder? Sagt er, wissen Sie, mir kommt das so vor, als ob Sie überhaupt nichts kennen. Sag ich, nee. Sagt er, was wollen Sie denn dann hier? Ich wollte ihm bloß sagen, dass ich die Stellung nicht annehme. Wir haben da so einen kleinen Jungen, der ist 6 Jahre alt und der macht sich immer so dreckig. Nee, es war. Macht sich egal dreckig und wir sind so reine Leute. Neulich kam einer, der sagte, Mensch, wie siehst du aus? Du bist ein richtiges Ferkel. Weißt du, was ein Ferkel ist? Sagt er, ja, sag, das ist der Sohn von einem alten Schwein. Hat er mich nee, was die Kinder alles machen. Nein, ich gucke aus dem Fenster, wie wohnen drei Treppen hoch. Gucke runter, zwei so eine kleine Limmels haben, zwei junge Dackel und wollen die so mit den Schwänzen zusammenknoten. So, ihr seid wohl verrückt geworden. Das ist doch Tierquälerei. Wenn ich das so mit euch machen würde. Da sagt der ganz kleine Onkel, kannst du solche kleinen Knoten machen? Das ist es. Bitte von den Socken. Nee, wissen Sie, die Kinder. Nee. Ach, nee. Letzten Sonnabend kam sie auch zu mir, auch so vorne und sagt, Paul, ne? Ja. Paul, du musst die Fenster putzen. Ich sag, ey, ist doch deine Sache. Sagt sie, nein, das kann ich nicht. Wenn ich runterstürze, dann breche ich mir den Hals. So, denke mal, wenn ich runterfalle, denke ich, meiner bleibt drin. Nicht doch, ich habe hier eine fabelhafte Idee. Pass mal auf, wir nehmen ein Plättbrett. Kein Mensch sagt Plättbrett, man sagt Bielbrett oder Plättbrett, die sagt Plättbrett. Und dieses Plättbrett, das schieben wir aus dem Fenster raus, da stellst du dich draußen da. Ich sag, komm, bin doch nicht weich und geh auf so ein Plättbrett. Sagst du, warts ab, nimmst einen Eimer mit warmem Wasser, Putzlappen, gehst raus auf dem Plättbrett und putzt. Ich sitze von der anderen Seite im Zimmer auf dem Plättbrett, dann ist das Gleichgewicht hergestellt. Kannst du nie runterfallen. Und ich selten dämlicher Hund. Ich gehe auf so einen Quatsch ein. Nehme Eimer mit warmem Wasser, Putzlappen, balanciere auf dem schmalen Blattbrett raus und fange an zu putzen. Auf einmal klingelt es bei uns unten an der Haustiere. Da vergisst die, dass ich auf dem Blattbrett stehe. Nimmt ein Haus und geht eine Treppe runter, will ich war früher unten wie die, glaubst du? Da klar, und wamm, mit so einem Ding lag ich auf der Chaussee. Da schließt die Haustür um, sieht mich da liegen und sagt, Paul, warst du das, der eben geklingelt hat?
Sie haben es sicher gemerkt. Die Qualität der Platten, die zum Teil 40 Jahre und älter sind, ist nicht immer die beste. Aber wir sind froh und dankbar, dass die Technik uns diese Könner ihres Fachs wenigstens stimmlich erhalten hat.
Sitzt man verträumt in Wien beim Wein und nichts allein, dann sieht man sein, das muss ein Stück vom Himmel sein. Wien und der Wein, Wien und der Wein. Wenn du verliebt bist und weißt nicht wohin, dann gibt's nur eine Stadt, die hat, was keine hat. Die liegt im Herzen der Welt mittendrin. Hast du ein Rausch mal dort, weißt du sofort. Das muss ein Stück vom Himmel sein. Wien und der Wein, Wien und der Wein. Das ward auf Erden nicht erdacht. Denn das ist so himmlisch gemacht. Sitzt man verträumt in Wien beim Wein und nicht allein, dann sieht man sein, das muss ein Stück vom Himmel sein. Wien und der Wein, Wien und der Wein.
Das muss nicht nur ein Stück vom Himmel sein, das ist ein Stück vom Himmel. Und aus ihm grüßen nacheinander der unvergessene Willi Fritsch, der weinselige Hans Moser und der Münchner Dienstmann Adolf Gondrell.
Das muss ein Stück vom Himmel sein, Wien und der Wein, Wien und der Wein.
Wenn ich mein Wanderl pass, dann mach ich's Zitzerlmess. Denn wenn man nur so runterschlingt, hab mir ja keine Ahnung, was man trinkt. Ich schau auf die Qualität und nicht aufs Etikett. Die Musi und der Wein von Wien sind meine Medizin. Der Vollmond muss mein Sternbild sein, denn vier Vierteln brauch auch ich vom Wein. Ich bin bestimmt kein Wassermann, na, denn ich schau kein Wasser an. Aber wenn ich immer Wendel beiß, dann ist mir wurscht der Preis. Ich trink vom Besten, aber langsam, langsam, zitzerl, 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 zitzerl weiß. Ich muss da werden in den Weg. Yes, das ist eine Medizin. Der Vollmond muss mein Sternbild sein. Vier Viertel brauch auch ich vom Ein. Ich bin bestimmt kein Wassermann. Nein, denn ich schau kein Wasser an. Aber wenn ich mein Wendel beiß, dann ist mir wurscht der Preis. Ich trink vom Besten, aber langsam, langsam, zitzel, 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 zitzel beiß.
Alois Hingerl, Dienstmann Nummer 172 am Münchner Hauptbahnhof, erledigte einen Auftrag mit solcher Hast, dass er vom Schlag getroffen zu Boden sank und starb. Zwei Engeln schleppten ihn mit vieler Mühe in den Himmel, wo er vom heiligen Petrus empfangen wurde. Petrus eröffnete ihm zunächst, dass er von nun an auf den Namen Engel Aloysius zu hören habe, überreichte ihm eine Harfe und machte ihn mit der himmlischen Hausordnung bekannt. Von morgens 8 Uhr bis Mittag 12 Uhr frohlocken. Von Mittag 12 Uhr bis 8 Uhr abends Hosianna singen. Mhm. Ja, wann kriegen wir was zu trinken? Sie werden Ihr Manna schon bekommen, sagte Petrus leicht indigniert und ließ ihn stehen. Auwe, das wird schön fad. Mein Lieber, da muss ich aber bin ich eintreten. Frohlocken. Ah, 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 ah. Ich hab schon gesagt, frohlocken, müssen die da herab. Ja, ich meine, die kommen in den Himmel. Und während er noch so vor sich hin brummelte, sah er plötzlich einen roten Radler Engel auf sich zukommen. Und sofort erwachte in ihm die alte Wut auf diese vermeintliche Erdenkonkurrenz. Und er schrie den roten Radler Engel an: Ja, seid sie sah da herum. Ist Hundsburm, ist Miserabligen. Mein Lieber, lass dich bloß nicht bei mir blicken, gell? Sonst fangst du ein paar. Und für alle Fälle versetzte er dem roten Radlerengel ein paar kräftige Hiebe mit dem erarischen Himmelsinstrument. Daraufhin war ihm bedeutend wohler und er setzte sich wie ihm befohlen auf eine Wolke und begann zu frohlocken.
Halleluja! 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 Halleluja!
Ein völlig vergeistigter Engel schwebte an ihm vorüber. Hallo! Sie! Hallo! Hallo! Haben Sie keinen Schmeizler? Ein Schnupftabak, haben Sie nichts? Der Durchgeistigte sah ihn nur völlig entgeistert an, lispelte nur Hosianna und flog von hinnen.
Ja,
Ja, was ist jetzt das für ein Depp, für ein Dämmischer? Wenn man schon anständig fragt, wird man da anständig Antwort kriegen können. Und er setzte sich wieder auf seine Wolke und begann erneut zu frohlocken. Allerdings bedeutend zorniger. Halleluja! Luja! Luja, sag ich! Se fix, Halleluja! Er schrie so, dass der liebe Gott nebenan von seinem Mittagsschlaf erwachte und ganz erstaunt fragte, ja, was ist denn da für ein Lümmel heroben? Er schickte sofort zu Petrus, der kam angerast, und sie hörten zusammen den Engel Aloysius frohlocken. Luja! Sag jetzt Zement, Halleluja! Luja, sag ich! Mein lieber Luja! Petrus raste los und schleppte den Aloysius vor den lieben Gott. Der sah ihn sich lange an. Drauf sprach er, aha, ein Münchner. Ja, sagen Sie mal, warum plärren Sie denn da heroben so unanständig? Da kam er beim Aloysius aber gerade an den Richtigen. Der war mittendrin in der Wut und legte nun los, ja, ja, was kann denn Sie? Weil wir da herum im Himmel sind, da müssen die da singen wie ein Zeiserl, was? Was? Und trinken kriegen die überhaupt nichts. Mein Lieber, ein Mann, hat er gesagt, ein Mann kriegen die. Mein Lieber, da willst du mir nicht gehen mit deinem Mann, gell? Ja, den könnt ihr selber saufen, das sag ich euch. Aber ich trinke kein Mann, dass du auskennst. Und singen tue ich überhaupt nicht, ich hab noch nie gesungen. Da singe ich erst recht nicht. Petrus, sagte der liebe Gott, mit dem können wir hier nichts anfangen. Nun, für den habe ich eine andere Aufgabe. Der soll meine göttlichen Ratschläge der bayerischen Regierung überbringen. Auf diese Weise kommt er jede Woche ein- oder zweimal nach München und dann hat die liebe Seele ihre Ruhe. Als Aloysius das hörte, war er sichtlich froh. Er bekam auch gleich den ersten Auftrag, einen Brief, und flog damit los. Und als er plötzlich Münchner Boden unter den Füßen fühlte, da war es ihm, als sei er im Himmel. Und einer alten Gewohnheit gemäß führte ihn der Weg hin zum Hofbräuhaus. Und er fand seinen Stammplatz wieder, fand den Stammplatz leer und die Kellnerin, die Kathi, kam auf ihn zu und er bestellte sich eine Maß und bestellte sich noch eine Maß und er vergaß seinen Brief und seinen Auftrag und bestellt sich noch eine Maß und noch eine Maß und noch eine und da sitzt der Heid noch. Und so wartet die bayerische Regierung bis heute vergeblich auf die göttlichen Eingebungen.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten eine Folge der RIAS-Reihe aus dem Komikerhimmel grüßen. Zusammengestellt und moderiert von Franz Otto Krüger. Erstausstrahlung am Silvesterabend 1974. Am kommenden Samstag kommen in den Archiven verklungene Stimmen zu Wort. Diesen Titel gab der RIAS einer Sendung, die Mitte der 50er Jahre verstorbenen Künstlern gewidmet war. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Thank you.